Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Cisco.
Herzlich willkommen zu meiner 100. Folge von Leadership neu gedacht. Heute möchte ich mich zum einen auch gerne bedanken für Ihr Zuhören, für Ihr Feedback, für Anregungen und auch für Ihre Treue. Aber auch großer Dank gilt meinen bisherigen Gästen. In jeder Folge durfte ich besonders engagierte Menschen begrüßen, die mit ihrer Energie oder ihrer Schaffenskraft und auch mit ihrem Know-how Großartiges bewegen. Und zu dieser Kategorie zählen auch meine heutigen beiden Gäste. Herzlich willkommen Mirko Bass von Cisco und Felix Thielmann von der Deutschen Bahn. Hallo ihr beiden.
Hallo Corinna.
Hi Corinna.
Ja, schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ihr seid ja beide auch in wirklich geforderten Positionen, habt viele Projekte und sich dann die Zeit für einen Podcast zu nehmen, das fällt nicht immer leicht. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr die Gäste meiner Jubiläumsfolge seid. Herzlichen Dank.
Ja, der Dank ist ganz meinerseits und ich bin auch mächtig stolz, hier bei der 100. Sendung dabei sein zu dürfen.
Dankeschön. Ja, ich möchte euch gerne meiner Hörerschaft vorstellen. Wer seid ihr und was bewegt ihr? Was ist euer Beitrag, den ihr tatsächlich für unsere Gesellschaft auch leistet? Darauf werden wir auch gleich näher zu sprechen kommen. Mirko Bass, du arbeitest seit 21 Jahren bei Cisco in diversen nationalen und auch internationalen Rollen. Deine beiden Leidenschaften sind zum einen, Menschen und Ideen zu vernetzen. Ich glaube, das wird auch gleich in deinen Ausführungen sehr deutlich. Und zum anderen dein Credo einfach mal machen, auch mal anders. Du bist heute in der Geschäftsentwicklung im Bereich öffentliche Auftraggeber in Deutschland tätig. Hier geht es immer um die großen Fragen, welchen Beitrag Technologie für die Gesellschaft und deren Herausforderungen leisten kann. Ja, und zudem, Mirko, hast du vor 2 Jahren mit einem Co-Autor ein sehr spannendes und wirklich inspirierendes Buch veröffentlicht. Die digitalen Macher, wie sie Widerstände in ihren Organisationen überwinden. Ja, an der Stelle schon mal Chapeau, lieber Mirko. Ja, wirklich toller Inhalt, sehr interessante Gesprächspartner, die ihr auch in einem Buchprojekt interviewt haben. Und einer deiner Interviewpartner war ja auch tatsächlich Felix Thielmann. Also von daher, glaube ich, eine gute Überleitung nochmal auch an dich, lieber Felix. Ich hatte eben gerade schon gesagt, du bist bei der Deutschen Bahn angestellt, warst vorher bei der DB Regio in der Geschäftsentwicklung. Und jetzt verantwortest du seit 2 Jahren das bundesweite Geschäft der Schienenersatz- und Busnotverkehre der Deutschen Bahn. Du hast langjährige Erfahrung im regionalen öffentlichen Personennahverkehr und du kennst vor allem die demografischen Probleme. Und hast ja maßgeblich das Projekt der Deutschen Bahn, den Medibus, mitentwickelt, mit begleitet. Und ja, nach wie vor ist das von dir ein Herzensprojekt und darüber werden wir gleich sprechen. Ja, also schön, dass ihr da seid. Danke, dass ich euch noch mal kurz vorstellen durfte. Dann fangen wir doch einfach mal an. 2 Konzerne, Cisco und Deutsche Bahn, haben gemeinsam an einer Idee gearbeitet und herausgekommen ist der eben schon erwähnte Medibus. Was genau können wir uns denn unter dem Medibus vorstellen?
Der Medibus ist eine Idee der Deutschen Bahn und ist im Grunde eine rollende, voll ausgestattete Arztpraxis. Eine Allgemeinarztpraxis, wie man sie sich vorstellt, nur halt auf 4 Rädern und zwar in einem ganz normalen Stadtbus. Ein Niederflurbus, wie wir im ÖPNV sagen, also einer, der fast ebenerdig ist und einen barrierefreien Zugang erlaubt, damit wirklich einen niederschwelliges Angebot für medizinische Versorgung darstellt. Unsere Medibusse sind voll ausgestattet, so dass sie autark auch im ländlichen Raum überall eingesetzt werden können, unabhängig von der Infrastruktur, die vor Ort vorliegt. Das heißt, dass unsere Busse ihr eigenes Trinkwasser mitbringen, Abwasserauffangbehälter haben, ihren eigenen Strom erzeugen über zum Beispiel 16 Solarmodule auf dem Dach, aber auch einen Stromgenerator an Bord und sich natürlich auch komplett vor Ort gut versorgen können mit Warteraum und allem, was man so braucht in einer Arztpraxis.
Ja, spannend. Wir kommen gleich bestimmt auch noch näher drauf zu sprechen, wie jetzt aktuell auch dieser Bus eingesetzt wird und was dann auch konkrete Leistungen sind. Was mich jetzt vorab nochmal interessieren würde, wie ist denn überhaupt diese Idee entstanden? Wie kamt ihr dazu, einen Medibus zu entwickeln?
Ja, das ist tatsächlich eine relativ spannende Entstehungsgeschichte, denn auch das ist ein Thema, was für die Deutsche Bahn nicht immer ganz leicht gewesen ist, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auch mal Geschäft jenseits des Brot- und Buttergeschäfts, wie ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender zu sagen pflegte, zu betreiben. Aber hier kommt es tatsächlich auch aus der Not des demografischen Wandels heraus, den wir gerade im ländlichen Raum sehr, sehr stark spüren. Und meine Konzernheimat in der DB Regio Busgruppe ist da natürlich sehr nah an genau diesen demografischen Entwicklungen dran. Wir haben eine sehr große Busflotte, die vor allem im ländlichen Raum die Anbindung der kleinen Gemeinden mit den Mittelzentren, aber auch mit den Städten sicherstellt und die berühmte letzte Meile auch mit enthält. Also die Anwohnerinnen und Anwohner in ihren kleinen Gemeinden abzuholen und idealerweise bis zu den Bahnhöfen zu bringen und das Pendeln zu erleichtern. Ein Großteil unseres Geschäfts sind dabei auch Schülerverkehre und gerade hier haben wir seit einigen Jahren eine deutliche Veränderung wahrgenommen, nämlich ein Nachlassen genau dieser Schülerverkehre, aber auch insgesamt eine Verschiebung der Mobilität aus dem ländlichen Raum in die Städte. Und da haben wir mal überlegt, was sind denn zum einen die Ursachen dafür und zum anderen, was können wir als Busgruppe mit unserem ja doch sehr ländlichen Netzwerk und auch mit unserem sehr großen verkehrlichen Fokus hier zu beitragen, um da etwas dagegen zu tun. Und da waren wir relativ schnell bei den Punkten der infrastrukturellen Versorgung im ländlichen Raum und der Feststellung, dass da ganz, ganz viel abgewandert ist in den letzten Jahren und dass eben auch zwangsmäßig die Menschen, gerade wenn sie älter werden, in die Städte ziehen. Zum einen, weil natürlich einfach das Jobangebot in den Metropolen größer ist, aber schlussendlich auch die medizinische Versorgung immer schlechter wird. Mhm. Und wenn man sich dann anguckt, dass es einfach schwierig geworden ist, alt zu werden im ländlichen Raum, wird diese Situation sich weiterhin dramatisch verschärfen. Denn den letzten Satz noch, aktuell ist das Durchschnittsalter der Hausärzte bundesweit bei ca. 56 Jahren. Und im ländlichen Raum noch deutlich höher. Und wenn man dann weiß, dass wir aktuell schon knapp 5.000 unbesetzte Hausarztstellen haben, wird sich dieser Trend bis 2030 wahrscheinlich auf weit über 10.000 unbesetzte Hausarztstellen weiter dramatisch verändern. Und da kam uns die Idee, dass wir natürlich mit mobilen Hausarztpraxen da einen ganz wesentlichen Beitrag gegen leisten können, um Versorgung wieder dahin zu bringen, wo sie benötigt wird.
Spannend, Felix. Vielen Dank für diese Ausführungen und auch die Erläuterung. Ich glaube, wir alle wissen einfach um diese Problematik der gleichwertigen Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, die sicherlich wünschenswert sind, aber in der Realität tatsächlich so noch nicht umgesetzt sind. Also ein spannendes Projekt, das ihr dort initiiert habt. Und ja, wie kam denn dann Cisco dazu? Mirko, spiele ich dir einfach mal den virtuellen Ball zu. Wie seid ihr zusammengekommen und wie habt ihr dann auch letztendlich diese Idee umgesetzt?
Ja, Corinna, danke dir. Das ist natürlich ganz spannend, wie das sich das entstanden ist und auch immer weiterentwickelt hat. Der Ausgangspunkt war tatsächlich auch eine Krise, aber nicht die Corona-Krise, sondern die Flüchtlingskrise. Mhm. Wenn wir uns noch erinnern, Ende 2015 ging das Ganze ja los und ich lebe hier in Hamburg und ich kann mich daran erinnern, wir hatten dort ja viele, viele Menschen, die hier nach Hamburg kamen, standen plötzlich vor den Toren am Bahnhof, Riesenchaos. Die Menschen mussten gesundheitlich untersucht werden, man musste sie irgendwo unterbringen. Da können sich ja sicherlich alle noch dran erinnern. Es war auch kalt, es war wirklich eine schwierige Situation auch. Und wir hatten halt überlegt, wie viele andere auch, was können wir tun, wie können wir helfen? Und wir haben in Hamburg eine kleine Geschäftsstelle, Cisco, so 75 Mitarbeiter. Und es war bekannt ja, dass es eben keinen Raum gab, wo die Menschen untergebracht werden sollten. Und eben auch die medizinische Betreuung ist schlecht, eben weil der Raum nicht da ist. Aber auch, weil man nicht die gleiche Sprache sprechen konnte. Also die Menschen kamen zu uns aus vielen verschiedenen Ländern, und wenn der Arzt dann eine Diagnose stellen soll und man spricht nicht in einer Sprache, dann fällt das schwer, überhaupt herauszufinden, hat der Mensch jetzt wirklich organisch etwas oder ist er psychisch belastet? Und wenn ich dann vielleicht auch noch Medikamente verschreibe und auch die Verabreichung dann noch erklären soll und ich habe noch nicht mal die gleiche Sprache, wie soll ich das tun? Und wir kamen einfach auf die Idee, über ein Projekt, was wir hatten bei der Universitätsklinikum hier in Hamburg im Eppendorf. Dort kommen auch häufig Patienten aus dem Ausland und die Ärzte müssen dann einen Dolmetscher hinzuziehen. Und da die Dolmetscher eben nicht immer alle in allen Sprachen zur Verfügung stehen, gibt es sogenannte Videodolmetscher. Und wir hatten dort ein Pilotprojekt beim Klinikum in Eppendorf mit einem, du musst dir vorstellen, ein 21 Zoll Bildschirm, ein Touchscreen mit einer eingebauten Kamera, eingebauten Mikrofonen, Lautsprecher, das Beste an Audio und Video, was du dir vorstellen kannst. Und über dieses Gerät ist es dem Arzt möglich, auf 750 Dolmetscher zuzugreifen, die 50 Sprachen auf Knopfdruck sprechen. Dahinter sitzen also Menschen, die vielleicht Farsi-Deutsch, Deutsch-Farsi übersetzen können. Die sitzen zu Hause, die sitzen vielleicht im Büro. Und wenn du dann eben auf eine Sprache klickst, die dir angezeigt wird in einem Menü auf dem Bildschirm, dann dauert es 2 Minuten und dann ist der Farsi-Deutsch, Deutsch-Farsi-Dolmetscher da.
Mhm, stark.
Und dann kannst du diese Kommunikationshürde überwinden. Ne? Sprache als Schlüssel zur Kommunikation wird überwunden mit dem Dolmetscher dabei und du hast trotzdem Gestik und Mimik. Und daran erinnerten wir uns. Und dann haben wir gesagt, okay, was können wir tun? Das könnten wir doch eigentlich einsetzen. Hätten wir ein Problem gelöst. Und ein zweites Problem, wir brauchen Raum. Raum, wo die Menschen untersucht werden können. Eigentlich auch eine Arztpraxis. Und unsere Arztpraxis im Vergleich zu der, die Felix und das Team entwickelt haben, hatte aber keine Räder, weil wir sind auf etwas gegangen, was wir in Hamburg natürlich ganz viel haben. Und das sind
Container.
Schiffscontainer, genau.
Ja. Mhm.
Schiffscontainer. Und ja, das war die Idee. Also können wir einen Schiffscontainer in eine Arztpraxis umbauen und können wir dann diese Arztpraxis mit dem Internet verbinden und dann eben auch die Videodolmetscher reinbringen. Und das war ganz interessant, wie das dann entstanden ist bei uns, denn es gab dann 2, 3 Folien und als Ideenskizze. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, mit meinem damaligen Manager habe ich dann damals diese Idee vorgestellt und gesagt, das könnten wir umsetzen, wir könnten dort wirklich den Menschen helfen. Und dann, ja, sage ich mal, ist das passiert, was in großen Konzernen immer passiert, das automatische Immunsystem wird aktiviert.
Ja, okay.
Und damit meine ich, dass dann die Frage gestellt wird nach dem Business Case. Also ich wurde dann gefragt, naja, wir verdienen ja bei Cisco kein Geld mit Containern und auch nicht mit Dolmetschern. Wo ist der Business Case für Deutschland, für Europa? Wie wollen wir das skalieren? Wo ist der Go-to-Market? Und da habe ich dann gemerkt, dass ich an der Stelle nicht weiterkam. Aber wir waren mit ein paar Leuten, die diese Idee hatten, felsenfest davon überzeugt, dass es das ist, was hilft und dass wir es umsetzen wollen und dass wir helfen wollen. Und dann habe ich diese Idee in einen europäischen Chatraum gestellt bei Cisco mit 2, 3 Folien, die das nochmal skizzierten. Und dann rief mich am nächsten Tag überraschenderweise mein Europachef an. Aha. Er rief auf meinem Handy an und sagte, Mensch Mirko, ich sitze hier mit meinem Management-Team und wir haben die Idee gesehen, wir finden die total klasse. Was brauchst du, um die umzusetzen? Mhm. Damals war ich 16 Jahre bei Cisco. Ich dachte, ups, so einen Anruf hatte ich auch noch nicht. Und ich wusste auch nicht, was wir alles brauchen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn ihr wirklich Interesse habt und wenn wir das machen können, gib mir noch mal ein paar Stunden. Und dann haben wir uns mit den Experten zusammengesetzt. Was kostet so ein Container? Was kostet es, den umzubauen, mit dem Internet zu vernetzen? Kriegen wir die Videodolmetscher rein? Und dann war das ein hoher, 5-stelliger Betrag. Und den hatte ich am nächsten Tag zur Verfügung. Und dann haben wir in 6 Wochen diesen Container gebaut. Haben ihn
in
umgebaut.
In
6 Wochen. Mhm. Genau, in 6 Wochen. Und er wurde dann hier bei mir in der Nähe in Hamburg-Ohsdorf in einem ehemaligen Baumarkt, Max-Bar-Baumarkt. Dort waren über 1500 Flüchtlinge untergebracht. Dort kam der dann zum Einsatz und war sofort ein Riesenerfolg.
Ja, stark.
Und das führte dann dazu, dass die Familie Otto, die sich dann auch den Container im Einsatz angeschaut hatten, spontan 1 Million Euro gespendet hatten für 10 weitere Container, die dann gebaut worden sind. Und es wurde viel berichtet. Es gab viele Leute, die sich dafür interessiert hatten, auch auf der anderen Seite der Welt. Die Financial Times hat berichtet. Und also niemand hatte damit überhaupt jemals gerechnet, dass das so eine Resonanz erfährt. Ja, und dann kam die Charité aus Berlin auf uns zu. Und die Charité hatte vor, Flüchtlinge zu impfen. Und sie wollten das mobil machen, mit einem Bus.
Ja.
Und das war der Kontakt. So kam ich dann mit der DB Regio, mit Felix und Team in Kontakt. Mhm. Und es war die Frage, wenn wir jetzt impfen wollen und wir wollen zu den Flüchtlingen fahren in die Erstaufnahmezentren in Berlin, weil das ist für uns einfacher, als wenn wir immer organisieren müssten, die kommen irgendwo hin mit Bussen, Transport. Man merkt es ja heute auch, ne? Bringe ich den Impfstoff zu den Menschen? Ist das einfacher, als wenn die irgendwo hingehen müssen? Brauchten aber auch wieder die Dolmetscher, weil die Menschen müssen ja aufgeklärt werden. Welche Blutgruppe und hast du irgendwelche Vorerkrankungen? Ja, ne? So, ja, also könnt ihr das, was ihr in dem Container gebaut habt, auch mobil bereitstellen? Im Bus, im Besprechungsbereich, im Laborbereich, im Check-in, in dem Raum für den Arzt, in dem Behandlungsraum. Und ich werde das nie vergessen, weil ich mag wirklich solche, ich sag mal, das Arbeiten in der Garage, das Erfinden. Eigentlich ist es so ein bisschen Erfinden. Wir waren dann von Felix und Team eingeladen in einen Busbetriebshof nach Herford, glaube ich, war es, Felix, ne?
Genau.
Und da bin ich mit meinem Kollegen dorthin gefahren und wir hatten eben die ganzen Videogeräte dabei. Wir hatten die Mobilfunkrouter dabei, die eben dann auch den Internetanschluss ermöglichen. Und hatten wir alles unterm Arm, sind mit dem ICE da hingefahren. Und dann weiß ich noch, waren das so riesige Hallen, wie richtig große Garagen. Und da war eine große Metalltür, so eine Doppeltür. Da war ein kleines Schild drauf, stand drauf Medibus, Entwicklungsbereich. So ganz spannend. Ja. Und dann machten wir die Tür auf. Und kamen da rein und sahen dann dort so ein großes rotes Mobil. Und das war ein kompletter Linienbus. Und der war komplett ausgestattet wie eine Arztpraxis. Und da habe ich schon gedacht, wow, Wahnsinn. Das ist genau die Umgebung, die uns gefällt. Und dann haben wir dann eben wirklich dort das alles dort auch eingebaut.
Ja. Ja, klasse. Sag noch mal ganz kurz zur Einordnung der Historie. Also 2015 hattet ihr die Idee, ne? Ende 2015 zu euren Containern, zu den Schiffscontainern, die ihr umgebaut habt. Das habt ihr dann 2016 gemacht. Wann kam die Anfrage von der Charité und die Vernetzung zu Felix? Das war dann 2017 oder war das auch schon?
Das war Anfang 2016.
Ach, das war 2016.
Das war Anfang 2016, genau.
Okay. 5 Jahre her, was ist seitdem passiert? Oder kannst du vielleicht auch nochmal sagen, ich denke, das ist ja auch so in der Rückschau total spannend, lief denn alles nach Plan oder gab es auch besondere Meilensteine dann in der weiteren Zusammenarbeit? Seitdem begleitet ihr gemeinsam diesen Medibus, entwickelt den und würde mich einfach mal so interessieren.
Schon das erste Treffen in Herford war, glaube ich, für Mirko auch prägend, weil's uns in einem ganz besonderen Moment des Projektes angetroffen hat und, glaube ich, auch zu einer ganz tiefen Verbindung zwischen den Unternehmen geführt hat, weil das Ganze tatsächlich ganz, ganz weit unterm Radar der Geschäftsentwicklung stattgefunden hat im Grunde. Wir hier mit dem regionalen Projektentwickler Olli Kerzel, der das damals in NRW wirklich mit ganz viel Blut, Schweiß und Tränen vorangetrieben hat, diese Entwicklung unseres ersten Prototypen. Das war nämlich wirklich genau, wie Mirko geschildert hat, in dieser Werkstatt mit ganz vielen Nächten Arbeit an einem damals schon über 12 Jahre alten Linienbus, der schon viele Jahre im Linieneinsatz in Bielefeld und Umgebung unterwegs war. einfach als Proof of Concept gedacht, ne? Und das hat im Konzern vorher noch keiner gemacht, mal so einen Bus zu entkernen und in eine Arztpraxis umzubauen. Da hatte keiner Erfahrung und da haben sich dann wirklich einige wenige Freigeister zusammengefunden, die gedacht haben, so, wir machen das jetzt mal. Wir überzeugen euch davon, dass das funktioniert. Und wir suchen uns die Partner einfach zusammen. Wenn es da noch kein Know-how gibt, dann finden wir die Partner. Und Cisco war einfach einer der wesentlichen Co-Treiber hierfür. Und wir haben dann gemeinsam mit Gesundheitsamt, Charité und dem DB-Konzernarzt Papierwände in dem entkernten Bus gespannt und Pappkartons aufgestellt und erste rudimentäre Patienten-Workflows da durchgespielt. Und das war im Grunde schon weichenstellend für den weiteren Verlauf des Projektes, dass man einfach hier sich überall da Hilfe sucht, wo sie benötigt wird und dafür eben auch deutlich über den Tellerrand des eigenen Unternehmens schaut. Und das hat hier wirklich ganz, ganz toll funktioniert. Und natürlich waren wir sehr stolz auf den Auftrag der Berliner Charité, weil das natürlich auch ein Riesenvolumen war. Wir haben da innerhalb weniger Monate weit über 10.000 Geflüchtete versorgt und hier auch ganz, ganz tolle Momente erlebt. Aber der Bus war natürlich für etwas anderes designt. Also er war nicht als Metropolis-Versorgungs-Impfmobil, sage ich mal, konzipiert, sondern eben als dezentraler Hochleistungsarztpraxis.
Und das, also eher dann die Versorgung in der ländlichen Region, was du vorhin ja
genau, schon so der, ein bisschen aufgezeigt der Bus kann hast, ne? In Anführungszeichen deutlich mehr.
Was kann der denn? Kannst du vielleicht jetzt über den konkreten Einsatz, also dem primären Einsatz, so wie ihr den ursprünglich auch entwickelt oder konzipiert habt, kannst du das nochmal so ein bisschen darlegen? Wie können wir uns das vorstellen? Wo fährt der Bus schon? Also es fahren ja schon etliche Busse, oder
Felix? Genau, wir haben sieben DB-Medi-Busse im Einsatz. Sie sind tatsächlich im ganzen Bundesgebiet unterwegs und Hauptantreiber für das Konzept des Medibus ist, wie gesagt, der sehr große Ärztemangel, den, wie geschildert, gerade der ländliche Raum ganz besonders spürt. In Metropolen gibt es teilweise eine Überversorgung an Ärzten und um diese knappe Ressource Arzt oder Ärztin genau dahin zu bringen, wo sie benötigt wird, ist einfach eine mobile Arztpraxis, die eben auch besser ausgestattet ist als die klassische Landarztpraxis, unabdingbar. Nur als Beispiel, aktuell über 2/3 der Abgänger der medizinischen Hochschulen sind aktuell weiblich und haben ein relativ durchwachsen geringes Interesse daran, sich mit einer eigenen Praxis selbstständig zu machen oder noch schlimmer, mit einer eigenen Praxis im ländlichen Raum selbstständig zu machen. Da werden vor allem andere medizinische Bereiche, anders als Allgemeinmedizin, angestrebt oder in die Forschung, in große Krankenhäuser etc. Aber der Beruf Landarzt, der steht ganz arg unter Druck und verschärft die Versorgung einfach, sodass die Möglichkeit, mit einer mobilen Arztpraxis flexibel dahin zu fahren, wo eben Arztsitze unbesetzt sind, einfach sehr, sehr groß sind und auch in absehbarer Zeit wahrscheinlich die beste Lösung, wenn auch eine Notlösung, aber die Not wird gelöst, darstellt. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, wo wird er zum Beispiel eingesetzt? Ein ganz tolles Beispiel ist hier der Einsatz in Nordosthessen, rund um den Landkreis Rothenburg, wo wir 5 Gemeinden mit einem Medibus im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen versorgen. Hier wird jede Gemeinde 2-mal pro Woche angefahren und der Bus wechselt jeweils mittags den Standort. Das heißt, morgens um 7:30 fährt der Bus in Rothenburg los und fährt zum Beispiel nach Weißenborn, ist dann dort für 4 Stunden, hält an der Medibus-Haltestelle, der Arzt, die Ärztin an Bord versorgt die Patienten und mittags fahren dann alle gemeinsam, Busfahrer, Praxisteam an Bord, machen eine Mittagspause irgendwo gemeinsam und fahren dann ab 13 Uhr, 13:30 Uhr einfach in die nächste Gemeinde und sind dann dort auch nochmal für 4 Stunden. Und so wird innerhalb von 5 Tagen in der Woche jede Gemeinde 2-mal versorgt, einfach genauso, wie es auch die Bürgerinnen und Bürger vor Ort benötigen. Und da spüren wir einfach eine ganz, ganz positive Aufnahme mittlerweile.
Es wird also wirklich auch in Anspruch genommen und genutzt, das Angebot.
Ja, also mittlerweile. Und da muss ich auch zugeben, dass es keine leichte Geburt war, weil gerade hier in Nordosthessen, das war unser erster großer Medibus-Einsatz, war die ursprüngliche Annahme nicht ganz frei von Gegensprüchen der Anwohnerinnen und Anwohner. Hier wurde wirklich teils ganz harsch dagegen ausgeteilt. Wir wollen unseren alten Arzt wieder, unseren alten Hausarzt, auch wenn der schon vor über 10 Jahren seine Praxis schließen musste. Oder wir fühlen uns hier wie in einem Viehtransporter etc. Wobei wir uns natürlich genau das eben gedacht haben, dass wir das mit einem Stadtlinienbus, wie man ihn eben kennt, gerne verhindern wollten. Und ja. Mittlerweile, nach über 3 Jahren Projektlaufzeit und das Projekt in den Regelbetrieb jetzt auch übergeht, also auch nicht wieder eingestellt werden soll, waren es im letzten Jahr, als das Projekt vorm Ende stand, beziehungsweise vor der Verlängerung, genau die gleichen Bürgerinnen und Bürger, die gegen das Ende dieses Projektes protestiert haben und gesagt haben, schön. Der Medibus muss bleiben. Ne? Also ganz klar, das Angebot wird ganz, ganz toll angenommen. Und das gibt uns einfach recht und zeigt auch, wie groß der Impuls von so einem Bus auf einem Marktplatz sein kann. Ne? Um das nochmal zu schildern. Es gibt eine Medibus-Haltestelle, in der Regel an einem sehr zentralen Marktplatz in den Gemeinden, mit Wartebänken und einem Haltestellenschild, so wie man es kennt. Und wenn der Bus auf den Marktplatz kommt, dann sitzen da schon 10, 20, 30 Leute, und freuen sich auf den Arzt, die Ärztin. Die Hälfte davon wollen wirklich zum Arzt. Die andere Hälfte ist da, um mit den Nachbarn zu reden, weil einfach auch ganz, ganz wenig Infrastruktur in den Orten noch da ist. In manchen gibt es noch Cafés und so weiter, in anderen aber eben nicht. Und da merkt man auch, wie groß der soziale Auftrag von sowas ist und wie auch dieser Grasbomben-Effekt, der Seedbomb-Effekt sein kann von solchen Wiederbelebungsmaßnahmen.
Ja, klasse. Und du bist eben gerade auf den Auftraggeber in Nordosthessen eingegangen, das ist die Kassenärztliche Vereinigung. Sind das grundsätzlich eure Kunden, eure Auftraggeber, die Kassenärztlichen Vereinigungen, oder wer ordert sonst die Busse?
Das ist die Hauptzielgruppe, weil sie auch die Kassenärztlichen Vereinigungen der Bundesländer sind auch für die Grundversorgung verantwortlich und müssen diese auch sicherstellen. Übrigens seit 2 Jahren auch in einem Gesetz verankert, dass überall da, wo Gebiete medizinisch unterversorgt sind, durch mobile Arztpraxen zum Beispiel eine Abhilfe zu schaffen ist. Da waren wir mit unserem Medibus wirklich ein ganz tolles Beispiel, die hier passiv Einfluss auf ein Gesetz nehmen konnten. Wir wurden vom Bundesgesundheitsausschuss angerufen und sind mit einem Medibus zum Bundestag gefahren und hatten dann auf einmal 100 Bundestagsabgeordnete aller Parteien im Medibus und haben nur nickende Köpfe gesehen die ganze Zeit. Und 2 Tage später wurde auf einmal ein Gesetz verabschiedet. Mirko war mit vor Ort und es war wirklich eine ganz ergreifende Situation, weil, wie gesagt, auf einmal waren sich alle Parteien einig, dass das eine super Idee ist, oder Mirko?
Ja, ich habe das gut vor Augen, wo du es gerade nochmal sagst. Es hat bei allen sofort so ein Kopfkino ausgelöst, als sie dann in dem Bus waren, durchgegangen sind, haben gesehen, es ist eine voll ausgestattete Arztpraxis. Alles, was ich in der normalen Arztpraxis habe, habe ich auch. Zusätzlich habe ich eben noch diese telemedizinischen Möglichkeiten, also eben nicht die Dolmetscher, über die wir vorher gesprochen hatten, die wir jetzt haben. Jetzt hat der Hausarzt an Bord, nicht im Haus, sondern im Bus. Der Allgemeinmediziner hat die Chance, eben über diese telemedizinischen Möglichkeiten, über Video, sich weitere Experten hinzuzuholen für eine Zweitmeinung oder den Dermatologen oder den Urologen, bevor er jetzt denjenigen auf dem Land erst nochmal wieder hin woanders überweist.
Und das kann ja auch manchmal dann zu monatelangen Wartezeiten führen.
Genau, so. Das haben die Politiker gesehen. Und die kamen, also es war ja auch der, das Interessante war, es war der Verkehrsausschuss und der Gesundheitsausschuss. Die kamen nicht zusammen, ne? So wie schön man das trennt in Deutschland. Die kamen dann hintereinander. Aber alle waren total begeistert und sie haben, ja, geht. Arztpraxis geht, Telemedizin geht. Und dann haben die letztendlich das auch in ihren Wahlkreisen gepostet und dafür Werbung gemacht. Ja, die haben sowas Tolles gesehen und am Ende ist es tatsächlich im Bundesrat, wie Felix sagt, das Termin-Service- und Versorgungsgesetz überhaupt erstmal durchgegangen. Vorher war es ja auch gar nicht möglich, sozusagen auf der Fahrt mobil seinen Arztsitz von A nach B zu verlegen. Du hast ja normalerweise eine feste Adresse. Mhm. Also früher gab es ja auch den Arzt in der Kutsche oder so, ne? Ganz früher mal, ne?
Genau.
Ja. Und das war dann möglich und auch telemedizinische Leistungen abzurechnen wurde dann möglich und das war natürlich ein Riesenerfolg, ne?
Mhm. Ja, wir haben vorher wirklich ganz viele Gründe gehört, warum das alles nicht geht, ne? Also warum das auf gar keinen Fall erlaubt ist. Der fahrende Arzt, der reisende Arzt, das ist nicht abrechenbar ohne Briefkasten außen dran. Und auf einmal ging es, ne? Und
dann geht es doch, ja.
Ja, und es ist am Ende leider wie so oft, der Schlüssel zum Erfolg sind sehr, sehr häufig einige wenige hochmotivierte Menschen, die sich da so lange hinterklemmen. Und das meine ich gar nicht als Eigenlob, sondern es sind viele Player gewesen, die das Thema dann einfach umgesetzt haben. Ne? Und dann so, ich streite das jetzt so lange durch, bis das geht.
Meine volle Anerkennung, was ihr hier mit euren jeweiligen Arbeitgebern initiiert habt und in eurer Projektarbeit vorangetrieben habt. Also ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige, wertvolle gesellschaftliche Entwicklung, die ihr auch mitgeleistet habt, gerade für diese ja teilweise doch sehr abgehängten ländlichen Regionen, die wir eben gerade auch schon erwähnt hatten. Lasst uns doch mal auf den Punkt zu sprechen kommen, Quo Vadis? Also wo geht's denn hin? Wo seht ihr denn auch noch weiteres Potenzial? Habt ihr eine Vision für den Medibus in der Zukunft oder habt ihr weitere Ideen im Kopf?
Also zunächst natürlich eine logische Weiterentwicklung, wie Mirko schon sagte, die Evolution der an Bord befindlichen Netzwerktechnik zu nutzen, um flächendeckend Telemedizin zum Einsatz zu bringen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenmehrwert für alle in Stadt wie in Land, wenn die Allgemeinmediziner an Bord über die Möglichkeit verfügen, auf ihren Screen mit dem Druck eines Fingers einen Facharzt hinzuzuholen und einfach den Patientinnen und Patienten die Möglichkeit zu geben, unmittelbar auch noch eine zweite Meinung oder eine Facharztmeinung zu bekommen und dann mit dem passenden Rezept den Medibus auch zu verlassen. Das wäre schon ein Riesennovum auch gegenüber den klassisch niedergelassenen Hausärzten. Und ansonsten, Mirko, ich würde auch gerne schon mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist jetzt noch nicht abgestimmt, aber wir denken ja unmittelbar auch an diversen anderen Weiterentwicklungen der rollenden Versorgung, der Mobilisierung von Immobilien sozusagen, ständig darüber nach, was man da noch machen kann. Denn die medizinische Versorgung ist ja nur ein Aspekt, warum das Leben im ländlichen Raum einfach schwieriger und unbequemer geworden ist. Es gibt ja noch viele andere Aspekte von Infrastruktur, die da weg sind. Es sind auch die Apotheken, es sind die Bürgerämter, aber es sind zum Beispiel auch die Banken, die zusehends an Bodenhaftung in den ländlichen Gebieten verlieren. Und auch das sind natürlich Aspekte, die wir überlegen, mobil zu machen, in moderne Busse die Technik zu verbauen und eben tageweise genau dahin zu bringen, wo diese Infrastruktur nicht mehr da ist und den Menschen auch wieder Versorgung vor Ort zukommen zu lassen. Oder Mirko, was denkst du?
Ja, also das ist es, ne? Und Technologie kann da eben immer wieder eine Rolle spielen, so wie wir eben Fachärzte mit bestem Bild, bestem Video hinzuholen können oder auch medizinische Geräte natürlich auch entsprechend anbinden können, können wir das natürlich auch Expertenrat, der verteilt ist, Expertenwissen, was nicht an einem Ort immer vorhanden sein kann, können wir natürlich auch virtuell durch Technologie an jeden Ort bringen. Und wenn man das Bankbeispiel nennt und wir haben ja die ersten Visualisierungen und Ideenskizzen auch schon gemeinsam mit der Deutschen Bahn gefertigt, den Bankbus, wo es dann eben den Finanzierungsexperten für Aktienfragen gibt oder für Hausfinanzierung oder. Aber die sitzen eben nicht mehr in der kleinen Filiale zu vier, zu fünft, weil sich das auch einfach nicht mehr lohnt. Aber ich kann sie in der gleichen Qualität dann einfach auch dazu holen, per Audio und Video. Genauso wie es der Telemediziner ist oder der Videodolmetscher. Und das ist eine Qualität, die ich dann trotzdem vor Ort vorhalten kann, so dass ich eigentlich die Lebensverhältnisse vor Ort dann eben auch wieder verbessern kann. Und das ist ein Zusammenspiel aus Mobilität, Technologie. Sicherheit spielt natürlich eine große Rolle. Und das ist einfach ein ein dolles Teaming, was sich da jetzt entwickelt hat, weil die Deutsche Bahn natürlich mit ihrer Infrastruktur, mit ihren Busbetrieben und ihrer ganzen Erfahrung natürlich dort auch uns mit reinspielt. Und man muss sagen, der Medibus ist ja auch aus dem Prototypenstatus, das haben wir, glaube ich, eben gar nicht erwähnt, der ist ja in eine Serienfertigung gelangt. Also dieser erste Prototyp, den Felix nannte, das war ja noch dieser alte durchgefahrene Bus, der wurde umgebaut. Und mittlerweile hat die Deutsche Bahn mit einem Partner fertig diesen Medibus in Serie. Mit einem komplett neuen Chassis, welches wirklich auch für diesen Medibus gebaut wurde. Und der ist jetzt mittlerweile schon ja mehrfach gebaut worden und auch beauftragt. Also das ist wirklich auch eine Serienproduktion geworden, ne? Und so stellen wir uns das natürlich auch vor, dass wir in den Bereichen Bankbus reingehen. Aber auch, ich sag mal, wenn wir jetzt an die Corona-Pandemie denken, die uns natürlich auch alle beherrscht und alle reden vom Impfen. Wie kriegen wir
Da hätten wir doch auch gewisse Potenziale, genau. Herr Mirko.
Ja, wie kriegen wir diesen Impfstoff denn zu den Menschen? Ja, also es wird geimpft im Einkaufszentrum, es wird geimpft, aber wie können wir möglichst niedrigschwellig so ein Angebot unterbreiten? Und wenn die Deutsche Bahn mehrere tausend Busse in Deutschland betreibt und die Deutsche Bahn als Konzern zur Bundesrepublik Deutschland gehört, warum kann ich nicht ein paar tausend Busse umrüsten in mobile Impfbusse?
Also ich hätte euch eigentlich gefragt, ob die Anfrage nicht schon vorliegt. Bis Weihnachten sollen noch 30 Millionen Menschen noch geimpft werden. Dann liegt es doch nahe, dass ihr da jetzt zum Einsatz kommt mit eurem Medibus, oder? Als mobile Impfstation.
Ja, warum eigentlich nicht, Mirko? Ne? Also warum machen wir das eigentlich nicht? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Wir könnten das auf jeden Fall und wir würden das auch sehr gerne machen. Dass wir es können, haben wir jetzt über 2 Jahre schon bewiesen mit diversen Impfeinsätzen und auch Antikörperstudien, die wir an Bord von 4 unserer Medibusse mit dem Robert-Koch-Institut bundesweit durchgeführt haben. Flexibel genug sind wir tatsächlich und wir können auch nicht nur klassische hochgerüstete Medibusse mit Labor und Warte- und Behandlungsbereichen etc. Ausrollen, sondern wir können natürlich auch einfach Linienbusse auf kleiner Flamme umbauen und einem Impfeinsatz anpassen. Ne? Das haben wir jetzt in Berlin gemacht. Hier haben wir auch zigtausend Impflinge geimpft gegen Corona an Bord von 4 umgebauten Doppeldeckerbussen, die vorher im Stadtrundfahrteneinsatz waren. Und wie ihr euch ja vorstellen könnt, geht es dem Stadtrundfahrtenbereich gerade nicht so gut. Ist das also auch ein durchaus sinnvoller Einsatz?
Ja, klasse. Vielleicht tut sich ja jetzt was. Heute wurde ja verkündet, dass wir Karl Lauterbach dann als Gesundheitsminister haben oder der auch ein Stück weit ja die Pandemie oder den Umgang mit der Pandemie verantworten wird. Und vielleicht sieht er ja auch das Potenzial solcher mobilen Impfstationen oder Impfbusse. Wir werden es mal verfolgen. Bleiben wir mal dran.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hört er ja deine Podcast-Folge.
Schauen wir mal.
Mirko, ich würde es auch sehr freuen.
Mirko, ich würde gerne mit dir nochmal jetzt zum Schluss über dein Buch sprechen, Die digitalen Macher. Du bist ja nun schon wirklich seit über 20 Jahren auch im Rahmen der Digitalbranche tätig. Kannst du vielleicht nochmal so ganz kurz auf den Punkt bringen, was sind so die größten Learnings oder hast du so einfach so ein paar Empfehlungen, ein paar ultimative Hinweise für unsere Zuhörer, wenn es darum geht, tatsächlich auch Widerstände in Digitalprojekte zu überwinden und auch den Wandel aktiv voranzutreiben?
Ja, also gerne. Ich meine, jetzt habt ihr natürlich begeistert auch erfahren, ne? Medibus, wie das entstanden ist, alles und da hat man ja gemerkt, da ist Leidenschaft dabei. Und ich glaube, Leidenschaft und auch die Lust zu haben, vielleicht auch mal was anders zu machen, vielleicht auch mal ein paar Regeln zu brechen. Ja, und Felix hat es auch kurz angedeutet. Das ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Ne? Wer assoziiert die Deutsche Bahn mit einer Arztpraxis? Ja, seht mal zu, dass wir die Leute von A nach B bringen und bitte pünktlich. Die Bahn kommt ja immer zu spät. Ne? Trotzdem hat sich ein Teil bei der Deutschen Bahn getraut, ja, so ein Projekt anzugehen. Und am Ende ist es so erfolgreich geworden, dass niemand es mehr hätte ablehnen können. Also da waren irgendwo ein paar Willige, die sich auch was getraut haben, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man selber einfach mal schaut und Lust hat auf Veränderung und guckt, wo sind in seinem Umfeld eben seinesgleichen, wo sind Peers, die auch Lust haben auf Veränderung.
So Gleichgesinnte meinst du, ne? Die das ja treiben dann.
Genau, und trotzdem und auch bereit sind, Widerstände zu überwinden, die es ja vielfältig gibt. Ich hatte ja auch gesagt, ne, wo ist der Business Case bei unserem Flüchtlingscontainer war. Ja, ne, war keiner da. Und dann trotzdem einfach zu sagen, wir machen weiter. Und vielleicht auch mal zu sagen, okay, man fährt noch mal unter dem Radar. Aber dann muss man natürlich eine Vision haben. Man muss natürlich auch die Führungsebene einbinden. Man muss auch eine Kommunikation schaffen nach intern und extern, die natürlich vollumfänglich ist. Und man muss den richtigen Zeitpunkt auch erwischen. Den richtigen Zeitpunkt, zu dem man dann auch rausgeht. Das ist vielleicht manchmal Zufall oder es ist geplant. Und insofern, wenn man es dann zur Chefsache gemacht hat und alle ziehen mit, sind natürlich auch ganz viele plötzlich Väter des Erfolgs. Auch die, die vielleicht am Anfang skeptisch waren, ne? Das kommt ja dann auch noch dazu, ne? Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, dass man eben diese unterschiedlichen Charaktere und unterschiedlichen Fähigkeiten und Skills zusammenbringt, ne? Und wenn man immer nur in seiner Bubble ist und mit seinen Leuten spricht, mit denen man sowieso versucht, schon diesen Geschäftsbereich oder, ja, oder dieses Kundenpotenzial zu verändern, ich glaube, dann bleibt das so, wie es vielleicht immer ist. Aber erweitert man mal 360 Grad. Und wenn du jetzt in Richtung Medibus, ne, also Felix hat es gesagt, mit Ärzten gesprochen, die in so einen Bus eingeladen. Wir als Cisco kamen als Netzwerker dabei. Dann sind dort Automobilexperten dabei. Ja, da sind Programmierer dabei, Messebauer. Also du hast wirklich diese bunte Vielfalt, ich sage immer Cross-Pollination, steck Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, zu einer Problemlösung in einen Raum. Ich glaube, du kommst vielleicht eher auf eine zündende Idee, als wenn es immer die gleichen sind, die darüber nachdenken.
Ja, ich denke auch ganz wichtig, ne? Raus aus dem Silo, wirklich vernetzt. Und was bei euch ja auch der Erfolgsfaktor war, branchenübergreifend, unternehmensübergreifend dann auch zu agieren, ne?
Und bei den 11 Beispielen in dem Buch, und Medibus ist halt auch wirklich eins der super inspirierenden Beispiele, die anderen aber auch, waren es oft auch eben Dinge, die erstmal so unter dem Radar liefen. Man hat eine Vision geschaffen und dann hat man ein Pilotprojekt gemacht. Und da waren wirklich die dabei, die wollten, die wirklich wollten. Und die waren leidenschaftlich dann auch davon überzeugt. Und wenn sie das fünfte Mal ein Nein bekommen haben, vielleicht auch von ihrem Management, haben sie es vielleicht trotzdem weitergemacht und trotzdem weitergetrieben, ne? Und dann wurde es am Ende wirklich ein Erfolg. Also zur richtigen Zeit dann natürlich rauszugehen, zu kommunizieren. Und ich glaube, ganz wichtig dann eben natürlich auch, ja, alle mit einzubinden und dieses System und dieses Ökosystem der Unterstützer immer zu vergrößern, ne? Und dann startet so eine Rakete und dann merkt man auf einmal, wie die Leute das inspiriert und wie stolz die auch darauf sind, ja? Und das haben wir eigentlich immer in unseren Interviews auch mitbekommen, ob das jetzt die Deutsche Bahn war oder eine Stadt oder eine Universität oder ein Startup oder ein DAX-Unternehmen, ist eigentlich immer so in der ähnlichen Art abgelaufen, wie ich das beschrieben habe.
Ja, toll. Wirklich klasse. Vielen Dank nochmal, Mirko, dass du jetzt auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast und hier einen Transfer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geschaffen hast. Dankeschön. Ja, Felix, an dich nochmal die Frage gerichtet. Was kannst du denn aus deinen vielen Digitalprojekten, die ja auch bei euch ja in großen Teilen dann unternehmensübergreifend dann stattfinden, als bedeutendste Erfahrung mitnehmen?
Na, zum einen, dass es mir am allermeisten Spaß macht, wenn einfach mehrere Player aus ganz verschiedenen Bereichen zusammenkommen. So sehr, dass ich das Thema einfach immer noch als Herzensthema zusammen mit meinem Kollegen Arndt Hecker vorantreibe, obwohl mein Unternehmensschwerpunkt eigentlich mittlerweile ganz woanders liegt. Das ist einfach so ein tolles Thema, was auch wahnsinnig viel Sinn macht. Und einfach diese hohe Sinnhaftigkeit, die beflügelt einen einfach, ne? Und auch,
also
egal,
Stichwort Purpose, oder?
Absolut, egal wo man das Thema vorstellt, man trifft auf nickende Köpfe und das macht einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, auch da die Flamme in anderen anzuzünden, wobei das gerade am Anfang nicht ganz einfach war, so wie Mirko auch schon angedeutet hatte, ist es mitunter ganz gut. Und da hat sich in unserem Konzern schon viel getan in den letzten 5 Jahren. Aber nicht allzu früh mit einem solchen Thema aus der Deckung zu kommen, weil es einfach so weit ab vom Kerngeschäft ist. Und dann schon eine Business-Case-Diskussion zu führen, kann dann mitunter schwierig sein. Ne? Wenn ein Projekt noch sehr, sehr jung ist und man das Ganze auch erstmal verproben muss und weiterentwickeln muss, und da sind wir jetzt auch einige Schritte weiter, aber das hätte, wären wir damit zu früh rausgegangen, hätte das durchaus schief gehen können. Und mittlerweile sind wir da, glaube ich, ganz weit vorne mit und können auch ganz viele Notsituationen bundesweit mit dem Medibus unterstützen. Wir hatten jetzt 2 Medibusse im Ahrtal, 3 Monate im Einsatz und haben da 2 Arztpraxen ersetzt. Wir helfen gerade im Corona-Einsatz überall und auch den landärztlichen Einsatz treiben wir natürlich voran. Und das wäre ohne die Zusammenarbeit verschiedenster Bereiche zwischen IT, Fahrzeugbau und eben der Logistik, wo wir natürlich spezialisiert drauf sind, wäre das nicht möglich. Die Deutsche Bahn hat keine Ahnung von medizinischer Versorgung und dennoch ziehen wir uns den Schuh an, weil wir natürlich den Druck spüren, dass sich im ländlichen Raum etwas verändert und wir hier gegensteuern müssen durch die Schaffung gleichwertiger Verhältnisse, wo wir die Chance, die sich gerade während Corona ergibt, nämlich dass viele Leute auch wieder in den ländlichen Raum ziehen wollen, einfach wieder auch die Voraussetzungen schaffen wollen. Und das sehe ich jetzt als wesentlichen Beitrag, den wir da leisten können, um auch unser Geschäftsmodell, da kommt das Wort wieder, das ÖPNV auch im ländlichen Raum wieder tragbar zu machen.
Ja, klasse. Felix, vielen Dank für deine letzten Ausführungen und an euch beide nochmal ganz herzlichen Dank für das Interview, dass ihr ja den Medibus und die Geschichte zu dem Medibus hier einmal erläutert habt. Vielen Dank und ja, danke auch für euer Engagement, für euren Einsatz. Ja, und weiterhin ganz viel Erfolg für euch.
Klasse. Vielen Dank. Hat riesig Spaß gemacht. Mirko, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke euch. Danke, liebe Corinna, Felix. Tschüss.
Ja, tschüss. Und an unsere Zuhörer, Sie sind jetzt vielleicht neugierig geworden, was genau ist der Medibus, wie sieht der aus? Und zwischendurch hatte Mirko auch den Finance-Bus erwähnt. Auch hier werden wir in den Shownotes ein paar Links hinterlegen, so dass Sie sich ein Video oder auch weitere Unterlagen einfach mal anschauen können zu diesen Entwicklungen der Deutschen Bahn und Cisco. Ja, und dann wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie in diesen Tagen zuversichtlich und genießen Sie ein wenig die Vorweihnachtszeit.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Cisco, Ihr Partner für die digitale Transformation im Finanzsektor.